ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Donnerwetter. 75 Jahre Wettervorhersage im Fernsehen.
Er ist eine feste Größe in unserem Leben. Für viele ist er sogar unverzichtbar. Der regelmäßige Wetterbericht im TV. Er feiert heute, wenn man so will, sein Kronjuwelenjubiläum, sprich seinen 75. Geburtstag. Und wie es üblich ist bei solch einem Anlass, wollen wir natürlich auch einen Blick in die Vergangenheit des Geburtstagskindes werfen. Denn viel ist in diesen 75 Jahren passiert. Was genau? Das fasst der Kollege Stefan Hübner zusammen. Und weil es sich ja um das Kronjuwelenjubiläum handelt, hat er sich dazu sogar royaler Unterstützung versichert.
This afternoon it'll be cold, wet and windy across most of Scotland.
Am Nachmittag ist es in Schottland größtenteils kalt, nass und windig. Der heutige König Charles III. Überbrachte diese Nachricht am 10. Mai 2012 im Fernsehprogramm der BBC, der ältesten nationalen Rundfunkanstalt der Welt und Erfinderin des TV-Wetterberichts. Mit ihren regelmäßigen Fernsehwettervorhersagen begann die BBC am 29. Juli 1949. Zunächst erklärte eine körperlose Stimme Wetterdiagramme. Im Januar 1954 dann Premiere für den ersten Wettermoderator, für George Cowling. Sie hätten nahe an den Zuschauern sein sollen, erinnert er sich. Einmal sagte er, morgen ist ein guter Tag, um die Wäsche rauszuhängen. Der Satz schaffte es bis in die Zeitung. Ab 1952 war die Wettervorhersage dann auch eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Produziert wurde sie vom Norddeutschen Rundfunk, präsentiert von Meteorologen des Deutschen Seewetteramts Hamburg. Sie zeichneten mit Kohlestiften Messwerte und Wolkenverläufe auf Pappen auf.
Meine Damen und Herren, das Barometer steht hoch, aber unser Wetter hat anscheinend davon noch nichts gemerkt.
Ab 1953 unterstützten die Puppen Seebastian und Seebienchen die Fernsehwetterfrösche. In amüsanten Szenen trugen die Puppen je nach Wetter Schirm oder Jäckchen. War Schnee angesagt, rieselten Papierflöckchen. 1960 wechselte die Zuständigkeit für den Wetterbericht zum Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Produziert wurde er fortan beim Hessischen Rundfunk. Ab März 1960 entstand der Fernsehwetterbericht als handgemachter Trickfilm. Die Texte kamen täglich gegen 15 Uhr vom Deutschen Wetterdienst. Dann wurde gezeichnet, gefilmt und vertont, so Hans-Joachim Scherbening, einer der frühen Wettersprecher.
Ich habe das Wetter im Grunde genommen bei der Tagesschau, Wetterkarte, kurz vorher bekommen. Ich habe es dann auch unter Umständen ein bisschen korrigiert. Dann habe ich das vorgetragen und dann war es meistens beim ersten Mal erledigt.
Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 30. Juli.
Mit dem Start weiterer Fernsehprogramme entstanden weitere TV-Wetterberichte. Die ARD produziert ihren seit den 1990er Jahren digital. Er erhielt eine neue Darstellung und weitere Sendeplätze. Ein eigenes Meteorologenteam kam an Bord und er wurde journalistischer.
Tiefs über Nordwesteuropa bringen uns Regen und vorübergehend angenehmere Temperaturen.
Seit 2020 ist nun das beim HR angesiedelte ARD-Wetterkompetenzzentrum die Schaltzentrale in Sachen ARD-Wetterbericht. Wohlwissend, dass Wetter stets das Thema ist.
Und nun zum Wetter. Die Vorhersage gehört zu den Nachrichten einfach dazu, wie die Politik oder Sportergebnisse auch. Meistens aber kommt das Wetter am Ende. Da verraten dann Nachrichtensprecher und Sprecherinnen, Meteorologen oder Meteorologinnen dann, ob es regnen soll oder die Sonne scheint, es heiß oder eher kühl wird. Seit 75 Jahren gibt es die Wettervorhersage im Fernsehen jetzt schon. Begonnen hat damals die BBC. Für die ARD aber kommen die Vorhersagen heute von uns, vom Hessischen Rundfunk. Anne-Kathrin Hochstrat mit einem Blick hinter die Kulissen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen.
Wenn dieser Satz in der Tagesschau fällt, dann kommt ein hessisches Original. Denn im Funkhaus des Hessischen Rundfunks in Frankfurt sitzt das ARD-Wetterkompetenzzentrum. Meteorologie, Grafik, Moderation, alles in einer Redaktion. Als Erste sind die Meteorologen dran, so wie Marc Eisenmann. Auf zwei Bildschirmen laufen bei ihm Wetterprognosen ab. Es gibt verschiedene Wettermodelle. Die vergleicht der Diplom-Meteorologe und dabei hilft ihm sein Studium.
Ich gucke mir da gerade die verschiedenen Modelle an, was sie jetzt an Regen bringen für die kommende Nacht und auch für den morgigen Tag. Dann guckt man sich die Unterschiede an, hofft, dass die Unterschiede meistens nicht so groß sind und schreibt dann da ein bisschen Hintergrundwissen, dann sein Text raus.
Der Text geht dann weiter an die Moderation, etwa an Daniel Stanic. Er ist ständig im Austausch, bevor er das Wetter vor der Kamera präsentiert.
Meine Aufgabe ist es dann, diesen Text mit teilweise auch komplexen Inhalten runterzubrechen, so einfach und verständlich wie möglich. Und wenn eine komplexe Wetterlage auf uns zukommt, dann habe ich ja nicht endlos Zeit, das Ganze zu präsentieren.
Auch weiterführende Einordnung gehört mit dazu. Zum UV-Index oder auch ganz andere Themen.
Es ist ja nicht nur so, dass wir einen Wolkenfilm präsentieren, die Temperaturen und die Aussichten, sondern wir bekommen das Wetter ja hautnah mit und dementsprechend überlegen wir uns jeden Tag, was könnte aus Wettersicht die Menschen gerade beschäftigen. Das kann beispielsweise der Feuerkäfer sein, der jetzt gerade unterwegs ist. Oder auch, dass, wenn es feucht warm ist, die Pilze auf einmal total überall sprießen.
Auch zum Thema Klimawandel sitzen im Wetterkompetenzzentrum Experten, die das Geschehen einordnen. Wie wichtig das ist, hat ARD-Meteorologe Sven Plöger schon vor der Eröffnung der Redaktion im Jahr 2020 berichtet.
Das erste ist, dass die Menschen einfach wissen wollen, wie das Wetter wird. Der Teil B ist die Tatsache, dass auch durch die Klimaveränderung unser Wetter natürlich extremer wird. Und deswegen braucht es natürlich eine entsprechende Vorsorge.
Bei Extremwetterereignissen wie Gewitter, Starkregen, Sturm, Hitzeperioden oder viel Schnee im Winter klingelt das Telefon besonders oft. Denn das Wetter vor der eigenen Haustüre interessiert alle.
ARD. HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Donnerwetter. 75 Jahre Wettervorhersage im Fernsehen.
Ein Wirrwarr aus Kurven, Linien, Pfeilen, dazu eine sonore Stimme aus dem Off. Am Anfang ist der Fernsehwetterbericht eine ziemlich nüchterne Angelegenheit. Vor genau 75 Jahren hat er seine Premiere gefeiert. Ab dem 29. Juli 1949 hat die BBC die ersten regelmäßigen Wetterberichte ausgestrahlt. Und die waren damals noch weit entfernt von der Multimedia-Show, die Claudia Kleiner, Donald Becker oder Thomas Ranft heute jeden Tag in unsere Wohnzimmer liefern. Das Wetter für Deutschland wird hier bei uns im Hessischen Rundfunk gemacht. In Frankfurt ist das Wetterkompetenzzentrum der ARD angesiedelt, das die Vorhersage fürs Erste macht. Meine Kollegin Silke Hansen ist ARD-Wetterchefin. Wieso ist das Wetter eigentlich so ein Dauerbrenner? Dran ändern können wir ja sowieso nichts.
Also Wetter betrifft einfach jeden oder fast jeden, egal welchen Bereich des Lebens, an den man so denkt, irgendwie hat Wetter damit etwas zu tun. Und vor allen Dingen ist es komplett unverbindlich. Wenn man über das Wetter spricht, dann spricht man keine Themen an, die für den anderen vielleicht unangenehm sein sollen. Es ist einfach.
Der Klassiker ist ja auch, über euch Wetterfrösche irgendwie so ein bisschen zu meckern, kann man vielleicht sagen, so nach dem Motto, das, was die vorhersagen, stimmt ja eh nicht am Ende. Wie ist das denn aus eurer Sicht? Stimmt dieser Vorwurf manchmal zumindest oder wisst ihr es eigentlich doch ziemlich genau?
Naja, es kommt auf die Wetterlage an. Es gibt Wetterlagen, da kann man das Wetter sehr gut vorhersagen. So eine klassische Hochdrucklage, da wissen wir, dass auch in 3, 4, 5 Tagen noch die Sonne scheint. Mhm. Es gibt aber auch Wetterlagen, die sind deutlich komplizierter. Da weiß man es manchmal auch am Tag vorher nicht. Und was ganz entscheidend ist, wie viel Zeit man hat, um die Wettervorhersage selbst zu machen und wie viel Zeit man hat, um sie anderen zu erzählen. Also ich sag mal, das Wetter in der Tagesschau, das ist 45 Sekunden lang, da ist Europa drin, Deutschland und die Aussichten. Wie genau kann das sein? Aber wenn mich eine Freundin fragt, 2 Wochen vorher und sagt, kannst du die nächsten 2 Wochen mal gucken, wie das Wetter bei mir im Garten ist und ich habe Zeit, mich darauf vorzubereiten und habe Zeit, es ihr länger zu erzählen, eine Minute, 2, 3, 5 Minuten, dann kann man schon wirklich sehr genau sein.
Ganz spannend, würde ich nochmal gerne nachfragen, wenn wirklich meine Freundin fragt, wie wird das Wetter in 2 Wochen? Kann man da wirklich schon was zu sagen? Ab wann gibt es da so einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, jetzt kann man doch eine ganz gute Vorhersage aufstellen? 2 Wochen vorher, 1 Woche, 3 Tage, 1 Tag?
Also 2 Wochen auf gar keinen Fall. Das ist viel zu lang. Auch wenn ich das immer wieder gefragt werde. Also 2 Wochen geht nicht und wird in meinen Augen auch nie funktionieren. Also wie gesagt, es kommt auf die Wetterlage an. Aber ich glaube, 3 Tage vorher kann man eigentlich schon einen ganz guten Einblick geben. Aber wirklich punktgenau, das kann man eigentlich nur am Tag selber. Gerade wenn man Schauer und Gewitter hat, dann kann man die zum Teil wirklich auf 3, 4, 5 Minuten genau vorhersagen, aber das geht wirklich nur kurz vorher.
Im Wetterbericht sagt ihr ja schon lange nicht mehr nur, ob es nun regnen wird oder nicht. Ihr erklärt ja wirklich Wetter und auch die Phänomene drumherum und dazu gehört natürlich auch der Klimawandel. Wie hat sich denn die Arbeit in den vergangenen Jahren da auch verändert?
Wetterberichte bekommt ja mittlerweile jeder durch die vielen Apps. Okay, da gibt's gute und schlechte und besser als die schlechten sind wir auf jeden Fall und auch manchmal besser als die guten oder oft besser als die guten. Aber wir ordnen mittlerweile ein, das ist wichtig geworden. Und im Rahmen des Klimawandels oder der Klimakrise haben sich auch die Wetterereignisse an sich verändert. Die sind extremer geworden. Wetter wird lebensbedrohlicher. Durch den Klimawandel ist jetzt 20% mehr Wasser in der Atmosphäre. Das heißt, wenn es einen kräftigen Schauer und Gewitter gibt, dann sind das 20% mehr Wasser und das führt halt immer häufiger zu Überflutungen, Überschwemmungen, eben zu solchen Starkregenereignissen. Und von daher hat der Wetterbericht heute eine ganz andere und eine viel wichtigere Funktion als früher.
Jetzt gibt es aber auch Leute in der Gesellschaft, die all das kritisieren, die den Klimawandel teilweise sogar leugnen. Bekommt ihr das auch mit in der Arbeit? Werdet ihr da manchmal auch teilweise persönlich angegangen sogar?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir kriegen immer wieder Mails, wir werden wild beschimpft. Ich weiß sogar von Kollegen, dass sie Morddrohungen kriegen, dass sie wirklich bedroht werden. Was machen wir? Also wenn die Leute uns, ich sag mal, relativ nett beschimpfen, dann schreibe ich normalerweise einmal noch zurück und versuche bestimmte Dinge klarzustellen, warum wir Dinge machen oder warum Dinge eben wissenschaftlich so sind, wie sie sind. Beim zweiten oder dritten Mal schreibe ich dann meist nicht mehr, wenn es wirklich strafrechtlich relevante Sachen sind, dann geht das an unsere Rechtsabteilung, die sich dann kümmert.
So, zum Schluss nochmal ein bisschen schönerer Blick auf eure Arbeit, die ja vielen Menschen das Leben ungemein erleichtert, einfach weil sie so elementar ist. Und mancher fragt sich ja dann doch, kommt sie irgendwann die perfekte Vorhersage? Also siehst du da auch noch Luft nach oben, möglicherweise durch künstliche Intelligenz oder so, dass die Vorhersagen sich wirklich nochmal ein Stück verbessern?
Auf jeden Fall. Also da ist im Moment unglaublich viel in Bewegung. Es gibt erste Projekte, es gibt erste Ergebnisse, was man mit künstlicher Intelligenz machen kann und das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Also da ist noch Luft nach oben und ich glaube, da wird sich noch viel tun, aber 100%, ich glaube 100% wird es nicht geben.
Sagte ARD-Wetterchefin Silke Hansen. Und den letzten Punkt aus dem Gespräch mit ihr, den will ich jetzt nochmal vertiefen, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Von außen mag der Wetterbericht manchmal noch wirken wie der Blick in eine Glaskugel. Entweder die Vorhersage passt eben oder sie liegt daneben. In Wirklichkeit aber nutzen Meteorologinnen und Meteorologen natürlich, was die Technologie gerade so hergibt. Und das ist künftig noch viel mehr, denn künstliche Intelligenz schreitet voran. Aber ob die Vorhersage dadurch wirklich besser wird, Florian Zinner weiß mehr.
Die Chancen stehen 1:5, dass ein Gewitter dann auch wirklich über einem losdonnert, wenn es die Wetter-App prognostiziert. Oder anders gesagt, ein angekündigtes Gewitter tritt vor Ort wahrscheinlich nicht auf. Solche feuchtheißen Wettersuppen lassen sich immer noch schwer vorhersagen, sagt Carsten Haustein, Meteorologe an der Uni Leipzig. Die Gewitterzellen ploppen in Popcorn-Manier sehr kleinräumig auf und da liegt auch das Problem.
So ein Klima- und so ein Wettermodell, das besteht im Prinzip so aus kleinen Gitterboxen. Und umso mehr Gitterboxen, umso größer wird der Rechenaufwand.
Gerade bei Gewitter wären aber viele Gitterboxen nötig. Eine höhere Auflösung also. Und nicht nur das. Bei modernen Wettervorhersagen werden Verläufe viele Male mit leicht veränderten Variablen gerechnet und ein Durchschnitt gebildet.
Mit der Erhöhung der Auflösung statt 2 1 Kilometer brauche ich den 4-fachen, teilweise den 8-fachen Aufwand an Rechenleistung.
Das Problem? Die zur Verfügung stehenden Rechenkapazitäten wachsen nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Dafür tun sich neue Möglichkeiten auf. Mit maschinellem Lernen, einem Teilbereich der KI, ist es möglich, durch die Wettermuster der vergangenen Jahrzehnte Vorhersagen zu treffen. Im Gegensatz zur klassischen naturwissenschaftlichen Wettervorhersage lässt sich auf diese Weise viel Zeit und Rechenleistung sparen. Ähnlich wie KI-erzeugte Bilder und Texte sind diese Vorhersagen aber häufig etwas zu glatt, sagt Peter Knipperz, Meteorologe am Karlsruher Institut für Technologie.
Also zu sehr auf einen Mittelwert zu lernen und Extremereignisse eher nicht gut zu repräsentieren.
Oder die Modelle werden instabil und erzählen dann einfach Quatsch. Halluzinationen kennt man ja auch sonst von KI-Modellen. Forschenden aus Großbritannien ist es jetzt aber gelungen, die naturwissenschaftliche Wettervorhersage mit maschinellem Lernen in einem neuen Modell zu kombinieren.
Da ist der Trick, wenn man so will, dass man sagt, wir versuchen, das Beste aus beiden Welten zu vereinen.
Peter Knipperz erklärt, das Modell erstelle erstmal eine solide physikalische Wettervorhersage. Und komplexe Unsicherheitsfaktoren, eben zum Beispiel Gewitter, aber auch Sonnenstrahlung, kommen bei jedem Rechenschritt als maschinell gelerntes Sahnehäubchen obendrauf. Auch Carsten Haustein von der Uni Leipzig sieht hier einen großen Schritt vorwärts und ist gespannt auf das, was da in den nächsten Jahren noch kommt.
Tatsächlich ist es so, dass mit noch höherer Auflösung auch das Potenzial dafür besteht, dass Wettervorhersagen besser werden.
Allein die künstliche Intelligenz wird's aber kaum richten, betont Haustein. So sei es genauso wichtig, das Know-how bei den rechenintensiven physikalischen Vorhersagen zu verbessern. Die sind bei Hochdrucklagen im Übrigen besonders genau. Auf Sommerwetter in der Vorhersage ist also dankenswerterweise Verlass.
Donnerwetter, 75 Jahre Wettervorhersage im Fernsehen, das ist unser Thema heute in HR Info. Und Florian Zinner hat mal recherchiert, wie die Berichte durch künstliche Intelligenz sich möglicherweise in Zukunft noch verbessern. Die Historie des Wetterberichts im Fernsehen. Heute feiert er sein 75-jähriges Jubiläum und er hat noch immer seinen festen Platz in der Medienlandschaft. Aber viele greifen trotzdem natürlich gerne auf digitale Helfer, wie zum Beispiel Wetter Online, Wetter.com oder das Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst zurück. Diese Apps sind ja quasi eine Weiterentwicklung des Wetterberichtes, der heute Geburtstag feiert. Aber wissen Sie eigentlich, was diese Tools alles auf Ihrem Handy anstellen? Hinter den Kulissen praktisch. Mir war das nicht so klar. Darüber habe ich gesprochen mit Miriam Ruhnstroth. Sie ist Projektleiterin bei mobilsicher.de. Das Portal stellt Informationen rund um das Smartphone bereit und wird gefördert vom Bundesverbraucherschutzministerium. Ich habe sie mal nach Wetter Online gefragt. Das ist ja eine der beliebtesten Wetter-Apps. Die wurde allein im Play Store von Google schon über 100 Millionen Mal runtergeladen. So viele Userinnen und User können eigentlich nicht irren. Oder was sagen Sie dazu?
Es gibt zwei Sachen, die man bei Wetter-Apps beachten sollte. Und die eine ist natürlich, sagt sie das richtige Wetter voraus. Das können User bestimmt gut bewerten und beurteilen. Und da ist die Wetter-Online-App ziemlich gut darin. Es gibt aber noch was, was man beachten sollte. Und zwar, was unter der Oberfläche passiert, welche Daten diese App abgreift. Und das sieht man leider als NutzerIn nicht so richtig. Und da schneidet diese App leider gar nicht so toll ab.
Das heißt, welche Daten werden da konkret abgegriffen?
Bei Wetter-Apps ist es eine besondere Situation. Die eignen sich nämlich hervorragend, um Standortdaten abzugreifen. Denn ich persönlich mache es auch. Man will ja das Wetter in der Regel für den Ort, an dem man sich befindet, vorhergesagt bekommen. Und ich will es da nicht immer eintippen. Und dann gibt man eben den Standort frei, damit die App das machen kann. Anders geht es auch gar nicht. Also ist es sehr plausibel, dass diese Apps immer den Standort abfragen. Und das haben sich natürlich die Anbieter zunutze gemacht. Und deswegen gibt es auch so wahnsinnig viele verschiedene Apps, wenn Sie mal in den Play Store schauen. Da gibt es ja Hunderte, die alle in der Oberfläche dasselbe machen und alle natürlich die Gelegenheit nutzen wollen, Standortdaten abzugreifen und weiter zu verwerten, weil die sind für Werbetreibende eben sehr, sehr attraktiv.
Das heißt, diese Anbieter von diesen Wetter-Apps, die verkaufen dann die Daten der Nutzerinnen und Nutzer?
Das würde ich jetzt ganz so nicht stehen lassen wollen. Also zum Beispiel Wetter Online benutzt die selber, um Werbedienste anzubieten für andere. Also man kann, wenn ich jetzt Werbung machen möchte für irgendetwas, bei Wetter Online sagen, ich möchte Werbung schalten für Leute, die gerade Regen erleben. Und das macht Wetter Online dann für mich, weil die ja wissen, wo ich gerade bin und welches Wetter es da hat. Also dieses Wettermarketing ist so eine ganz beliebte Masche. Es gibt bestimmt auch Anbieter, die diese Daten weiterverkaufen. Dann immer natürlich wird behauptet, das ist alles anonym und das sind einfach nur sogenannte Footfall-Daten, also die mir sagen, wo zu einem Zeitpunkt sich Geräte aufhalten. Die Wahrheit ist aber, wir wissen es nicht, wer weiterverkauft und wer die Daten behält.
Wenn ich so eine App mir runterlade, dann bekommt man ja manchmal bei der Installation auch die Option, gewisse Dinge anzuwählen, abzuwählen, was auch die eigenen Daten angeht. Kann ich diesen Apps auch sagen, bitte speichert diese Daten über mich nicht oder erfasst sie erst gar nicht?
Das kommt ein bisschen auf das Modell an. Also diese Vorstellung von der freiwilligen Zustimmung, die wird von Anbietern unterschiedlich interpretiert. Das heißt nämlich für viele Anbieter zustimmen oder nicht benutzen. Ist ja freiwillig, man muss es ja nicht benutzen. Die wenigsten erlauben es abzulehnen und die App trotzdem genauso weiter zu benutzen. Das wird also im Zweifel nicht viel nutzen. Und es kommt auch noch dazu, dass diese Standortdaten eben so ein bisschen von der Datenschutzgrundverordnung nicht ganz abgedeckt werden als personenbeziehbare Daten, weil die Hersteller ja sagen, ja, ist ja anonym, also das ist ja nur ein Standort. Und das stimmt aber so sehr oft nicht, wie sich zum Beispiel in einer aktuellen Recherche von Kollegen auch wieder gezeigt hat.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.